Rainer, fahr ab.
Ja, wenn er denn
die Mats abhaben wollte.
Ja, irgendwie sowas.
Mats ab, da wären wir ja beinahe schon beim Thema. Aber wir...
So wie ich dich kenne, nimmst du auch schon auf und das ist schon der Anfang wahrscheinlich.
Ja.
Du bist da ja immer...
Rainer. Rainer, fahr ab. Michi, schön, dass du da bist. Es ist ein Jahr her, oder? Kann das sein?
Nee, im Frühjahr war das.
Ach ja, genau.
Das ist, weil diese Derbys einfach zu oft mittlerweile werden.
Ich habe ehrlich gesagt das Derby ja verdrängt, deswegen weiß ich das gar nicht mehr.
Ja, nee, das war im März tatsächlich.
Ja, das März-Derby, das, ach scheiße, wir haben Podcast-Zeit. Es ist eine Woche, 6 Tage bis zum Derby. Wir sitzen hier in der Domschenke, auch um euch so ein bisschen den Raum aufzumachen, wo wir sind. Und ich sitze hier wieder mit meinem alten Kumpel Michael Heini Hein und wir sprechen über den FC St. Pauli und diesen komischen anderen Verein, der aber dummerweise seit diesem Spiel, über das ich danach gar nicht mehr viel nachdenken wollte, gar nicht mehr Stadtmeister sind, sondern als echter Underdog in dieses neue Derby in der Saison 2019-20 gehen.
Tja, dem kann ich nichts entgegensetzen, das stimmt.
Also wird das ein Underdog-Podcast. Herzlich willkommen an den Rundfunkgeräten in der ganzen Republik. Wir sind heute ein bisschen retromäßig unterwegs. Wir haben schon Dieter Thomas Heck gehabt. Wir sitzen in der Domschenke, wir rauchen, wir trinken alkoholfreie Coca-Cola und einen Budweiser.
Die Hörer dürfen raten, wer was trinkt, aber wir verraten das nicht.
Nach dem dritten hört man es dann vielleicht auch.
Richtig, das löst sich von selbst auf, meinst du?
Ja, genau. Ja, und ehrlich gesagt habe ich gar nicht viel vorbereitet heute, weil man muss zu diesem Spiel auch gar nicht viel vorbereiten, denn das ist doch eigentlich... Ist das ein Selbstgänger, oder? Der HSV gewinnt diesmal 5-0?
Also wenn man die reinen Zeichen deutet, die da zum Beispiel auf kicker.de stehen, dann gehen wir da als Underdog rein und der HSV als klarer Favorit, ja. Und genau da sehe ich unsere Chance.
Ja, ne? Das fühlt sich wieder gut an. Das fühlt sich gut an, dass der FC St. Pauli auch irgendwie so voll im Wandel ist. Also wenn ich mir so vorstelle, wie das vor einem halben Jahr war, nach dem, das Ergebnis habe ich auch vergessen, nach diesem komischen Spiel gegen den HSV, da ist ja eigentlich, also zumindest ging mir das so, da ist eine ganze, irgendwie was kaputt gegangen oder vieles kaputt gegangen. Das ist dann in verschiedenen Podcasts, vor allem was die Fanszene anging, nochmal irgendwie aufgedröselt worden, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will darauf hinaus, dass auch ja, die Ära Kautschinski spätestens nach diesem Spiel eigentlich vorbei war. Das wusste nur er selber noch nicht. Uwe Stöber wusste es auch noch nicht und wir auch nicht. Aber im Grunde genommen war das die Zäsur. Danach war diese Ära vorbei und es begann die dann irgendwann später in den Nachwehen die Ära Luhukai.
Ja, das stimmt. Und generell war das auch so von den Vorzeichen her auch, also das war 4. gegen 2. damals, so ein richtiges Spitzenspiel auch noch nebenbei. Also es ging da um den Aufstieg tatsächlich.
Ja, stimmt.
Und man muss natürlich im Nachhinein sagen, dass das ein 4. war, der nicht dahin gehört hat, der über seine, wie soll ich sagen, über seine Verhältnisse gespielt hat, schon in der Hinrunde natürlich. Und ja, insofern war da, glaube ich, auch innerhalb der Fanszene hat man da sehr viel auf dieses Derby gesetzt und ja, das ist dann nach hinten losgegangen. Also die Mannschaft war schlecht eingestellt tatsächlich, von der Taktik her, aber auch von der ganzen Kopfsache, von der Einstellung. Also taktisch kannst du natürlich mal was verkehrt machen, klar. Aber es muss natürlich bei so einem Derby in den Köpfen, in den Brennen und nachher in den Waden brennen, wenn sie das Spiel nach 90 Minuten beendet haben. Und das haben wir halt alle nicht gesehen. Und da setze ich relativ viel in Jos Luhukai, der da tatsächlich, glaube ich, also taktisch sehr variabel ist, da jeweils auf den Gegner die richtige Taktik wählt und auch die Spieler vermag einzustellen tatsächlich. Also das merkt man ganz einfach. Also da habe ich große Hoffnung.
Wie nimmst du denn das wahr? Also ich habe bei in den ganzen Spielen, die wir jetzt in dieser Saison hatten, haben Willi und ich vor dem Start der Saison haben wir gesagt, wenn wir eine junge Mannschaft sehen und einen holländischen Trainer, also den General Leid sozusagen aus Holland, Jos Tuhukai, dann kann das durchaus passieren, dass wir atemberaubenden, begeisternden Fußball sehen. Nicht über 90 Minuten, sondern immer nur phasenweise. Aber Fußball, der Spaß bringt. Aber es kann durchaus sein, dass wir uns dann in den unteren Gefilden der Tabelle wiederfinden. Und so war es ja auch. Sind wir denn schon bereit für diesen HSV? Also die Young Rebels Pro, Going Pro, sind sie schon so weit, um da Paroli zu bieten? Was meinst du?
Tja, also wir bereit sind dafür, das Derby ist jetzt nun mal irgendwie und ja, also du hast schon recht, ein anderes Spiel in Dresden hat, glaube ich, schon gezeigt, wie Luhukai zum Teil agiert und wie das sein kann, wenn er so spielen lässt, wie er spielen lässt. Da, also nicht, führst du 3-0, dann kriegst du das 3-3 und bist am Durchdrehen. Trotzdem haben mir die Spiele bisher sehr viel Spaß gemacht und ich fand auch tatsächlich wirklich, wie die Mannschaft agiert hat, auch wie ihr die jungen Spieler einsetzt. Und das ist einfach, also toll, dass, ich glaube, da gibt es einen neuen Spirit. Das hat man auch nochmal gesehen im Spiel gegen Kiel, wo es auch irgendwie so ein, sag ich mal, Schulterschluss, glaube ich, zwischen Südkurve, Gegengerade und vielleicht auch Nordkurve gab.
Ich kann das bestätigen. Ich bin ja jetzt seit Anfang der Saison wieder auf der Nord zugange. Ja. Und da kann ich bestätigen, diesen den Roar, den hat man wirklich rumgehört. Also auch die Nord war nicht ganz unbeteiligt daran.
Genau. Und das hat mich wirklich froh gestimmt, dass das vor allen Dingen jetzt auch passiert ist im Heimspiel vor dem Derby. Und ich glaube, dass das vielleicht dann, also man hat ja gesehen, dass irgendwie dann doch die Fans vielleicht dann selbst Tore schießen können, wenn man mal das 2-0 von Conte sieht, das direkt in diesen sehr langen Wechselgesang gefallen ist. Und ich glaube, da haben viele wieder gemerkt, was man eigentlich ausrichten kann als Fan. Und ich hoffe, dass wir uns das bewahren und jetzt auch mit ins Derby nehmen und generell in die ganze folgende Saison, in die Heimspiele. Das würde ich mir wünschen.
Also das hast du auch so wahrgenommen, weil das ist ja sowohl, also da waren sich, das fällt mir gerade auf, da waren sich alle Beobachter und Blogs einig. Das ist ja auch im Umfeld des FC St. Pauli nicht immer der Fall. Aber ich glaube, wir waren uns alle einig. Das war ein besonderer Moment, vor allem vor dem 2-0 war das, ne?
Die 2-0 Conte, genau.
Genau. Dann,
auf die Süd gespielt und dann das 2-0 gemacht.
Ja, kann ich mich auch noch gut dran erinnern. In meinem letzten Podcast, da haben wir ein Interview ja mit Martin von Vetters Brot gehabt, der nicht da war, der war in Ottensen zu Hause. Ja,
ich habe den gehört. Fand ich auch eine super Folge. Also hat Spaß gemacht, reinzuhören. Vor allen Dingen, weil er einfach mal so ein bisschen erzählt hat, ohne, glaube ich, Protokoll und Medienberater oder Kommunikationsberater, der ich ja auch bin im Hintergrund, der ihn vielleicht vor irgendwas zurückhält oder so. Fand ich super.
Fand ich auch schön. Also es gab auf jeden Fall Momente, die wir da hatten. Das fand ich auch. Und dass er sympathisch ist, weiß ich. Er ist ja mein Nachbar um die ein paar Ecken. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass er nicht im Stadion war. Und seine Tochter ihn anrief und sagte, du sag mal, Papa, bist du auch zu Hause und kannst das Millantor hören oder ist das irgendwie, bilde ich mir das ein? Und dann sagt er, nee, ich geh mal kurz auf den Balkon, nee, du, das ist das Millantor, das ist ja, ja richtig laut.
Das ist, lustigerweise wurde uns auch gespiegelt auf den Millanton-Kanälen auf Twitter, dass Leute gesagt haben, sie hätten uns tatsächlich in Ottensen-Altona gehört. Also das war ein ordentlicher Roar und ein sehr langer, glaube ich. Und ich glaube, also wenn du dann da nicht merkst, dass du gefälligst mal jetzt wieder mitmachst und deinen Mund aufkriegst, dann fühlst du diesen Sport wahrscheinlich nicht. Dann hast du irgendwie da ein emotionales Problem vielleicht so.
Nee, das stimmt. Und ich habe das auch so wahrgenommen, dass ich, manchmal braucht man sich ja zum Verbrüdern, zum Versöhnen, zum Verabreden, braucht man ja nicht viel außer einer Geste und einer spontanen.
Moment vielleicht, den richtigen Moment.
Genau, und den richtigen Moment, eine spontane Versöhnung im Spiel gegen Kiel, was ja auch immer wichtig ist, weil nicht, naja, die Mannschaften können ja immer nichts dafür, aber der Verein Kiel ist ja nicht ganz so hässlich wie der HSV, aber sie geben sich wirklich alle Mühe, um nicht sympathisch gefunden zu werden.
Ja, ist halt eher ein unsympathischer Dorfverein, so finde ich. Ne?
Ja, ich kenne viele Kieler, ich mag auch viele Kieler, aber ja, bei der Wahrnehmung ihres Vereins, da hört das irgendwie auf.
Also ich habe ja auch das Millanton vor dem Spiel, nach dem Spielgespräch gemacht mit einem ganz, ganz tollen Kiel-Fan, der übrigens Hamburger ist, vielleicht liegt es auch daran. Und das waren Highlights in meiner Podcast-Karriere, quasi mit dem sprechen zu können, weil er einfach ganz toll war und nebenbei noch bei transfermarkt.de tätig ist, was natürlich auch nochmal so gewisse Informationen bereithält, die man sonst vielleicht nicht bekommt.
Ja, Mensch, den muss ich mir dann nochmal anhören. Den habe ich noch nicht gehört. Also ich höre die, ich versuche die immer zu hören, aber die sind ja auch so viele. Du machst ja vor dem Spiel und nach dem Spiel. Oder ihr macht das. Ihr seid jetzt wie viele inzwischen?
Also so all over Millanton, die Esel, wir so 10 Leute. Und wir haben ja zwei Formate. Einmal die Monatssendung und einmal halt dieses Format, wo ich so ein bisschen federführend das organisiere. Das ist also VDS-NDS, sind auch zwei verschiedene Streams, die man dann halt findet in den Podcast-Verzeichnissen. Und wir sind halt in unserem Format eher so Tageszeitung, sag ich mal. Also wir sind wirklich aktuell. Wir versuchen halt immer vor dem Spiel, vor dem eigentlichen Spiel.
Ich versuche das mal so zu drehen, dass du auf das Maranz sprichst. Sonst bist du...
Ah, okay,
so. Siehst du, jetzt hörst du dich ja besser, oder?
Ja, ja, stimmt. Ja.
Dann höre ich auch alle anderen besser.
Alles klar. Mensch, wieder was dazugelernt. Ja, also wir sind ja eher mehr so Tageszeitung und wir versuchen halt immer vor einem Spiel, ob nur auswärts oder zu Hause halt, mit einem Fan der gegnerischen Mannschaft, sag ich mal, zu sprechen. Und das sollte so im Idealfall 2-3 Tage vorher sein und so schnell wie möglich nach dem Spiel halt. Und das ist ein hoher Orga-Aufwand tatsächlich. Wir haben letzte Saison die goldene Saison geschafft. Wir haben tatsächlich alle 68 Punktspielgespräche geführt plus, ja, Pokal war halt nur, ist nur einmal im Jahr, weißt du ja. Dieses Jahr können wir Wachstum herbeiführen.
Ja, wenn ihr alles schafft und den zweiten Pokal dazu.
Genau, der FC St. Pauli hat das in den Händen gehabt, das habe ich damals auch damals sofort getwittert. Also wenn hier Wachstum ausgelöst wird, geht es nur über einen Verein, da haben wir nicht die Hände drin. Also das passiert jetzt schon mal, wir gehen dann also auf 72 Gespräche. Ist immer eben so ein Problem bei englischen Wochen auch, aber wie gesagt, wir sind zu viert mittlerweile, wir organisieren das gut, aber wir sind halt wirklich Tageszeitung. Also du hörst das heute und morgen, es ist schon alt.
Ja.
Und genauso nach dem Spiel. Und ja, so. Also wir sind dort zu viert und so, und dann auch mal die Monatssendung, das sind so im Schnitt so 5-6 Leute. Hatten eine ganz tolle Monatssendung als Auftakt vor Live-Publikum mit Aki Bosse, mit T.S. Ullmann. Das war eine wunderschöne Sendung und die Monatssendung, letzte Folge mit dem Fanclub-Sprecherrat. Also das sind unsere beiden Formate halt, die wir machen und da haben wir alle viel Spaß dran. Jeder bringt sich da viel ein, jeder macht so seine Sachen und das Ding läuft gut für uns. So. Macht echt Spaß.
Und in der Vorbereitung zum Derby habt ihr natürlich auch ein vor dem Spiel mit HSV-Podcastern. Da bist du dieses Jahr, hast du mir verraten, nicht dabei. Das Gespräch führst du nicht. Wie waren denn die Gespräche, die du zu den letzten beiden Derbys hast du aber Gespräche geführt?
Ne? Genau, da habe ich die vier gemacht. Das habe ich mir auch nicht nehmen lassen. So als, ich bin schon seit 30 Jahren bei St. Pauli und aufgewachsen mit Leuten, die HSV-Fans sind. Und das war mir ein großes Fest mit zwei Freunden tatsächlich auch aus Schulzeiten, die mich bis heute begleiten, zu sprechen auf Augenhöhe in der zweiten Liga. Das fand ich schon total toll. Und da hatte ich den Christian dabei, der so Stadiongänger ist, da die Sichtweise mit reinbringen konnte. Und Guido, der überwiegend die Spiele im Fernsehen guckt, aber sehr analytisch, sehr taktisch geprägt. So hatten wir da zwei tolle Sichtweisen und das haben wir halt dann in vier Gesprächen in zwei Spielen dort gemacht. Und dieses Jahr war klar, dass ich da erstmal zurückgehe ein bisschen. Jetzt macht das Yannick. Und ich habe dann ja wahrscheinlich ein oder zwei neue Gesprächspartner dann in der Rückrunde zum Auswärtsspiel. Ja.
Mal ausgehend von der Stimmung, die beim HSV herrschte oder bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, vor dem letzten Derby und nach dem letzten Derby. Da war eine Aussage. War das in deiner Wahrnehmung auch so, oder kannst du es bestätigen, dass dir deine HSV-Kumpis auch gesagt haben, irgendwie so richtig haben sie dem Braten nicht getraut?
Das habe ich eher nicht so wahrgenommen und ich habe das Spiel auch überhaupt nicht so wahrgenommen. Das war eine sehr souveräne Gesch.
Ich schüttel nur mit dem Kopf, weil ich sagen wollte, ich habe es auch sehr eindeutig wahrgenommen, deswegen hat er mich da so gewundert.
Ja, also ich habe auch mit keinem HSV-nahen Fan gesprochen, der das so gesehen hat. Also das war ein relativ klares Ding. Und da ist einfach nicht viel bei uns gelaufen. Und ja, das war schon souverän. Ich meine, dass die mal ein bisschen Respekt und mit ein bisschen Demut kommen, ist ja schon mal gut. Das ist natürlich nach all den ganzen letzten Erstligasaisons auch angebracht. Wenn sie das nicht hätten, würde ich das schon ja, komisch, also eher schon lächerlich finden. Insofern, ich weiß, dass die meisten da schon irgendwie schon mit Demut gekommen sind und natürlich unbedingt gewinnen wollten und das dann auch ja souverän gemacht haben im Rückspiel. Im Hinspiel haben wir schön deren Fußball zerstört. Sagen alle, das war ein scheiß Spiel. Ja, war es auch, aber es war halt, wir haben es halt richtig gut gemacht.
Die fand's auch super.
Das hat Kroczynski richtig gut gemacht. Der hat genau die Schlüsselpositionen da zerstört. Und somit haben wir dann zusammen einen Punkt auswärts verdient. So, das setzt.
Ja, nicht nur das. Also ich bin ja kein Ergebnisfußballfan. Also für mich ist dieser Moment, in dem Cenk Şahin in der beinahe letzten Minute diesen Heber ansetzt, über den Torwart drüber, ist im Grunde genommen vom ganzen Ansatz her ein Moment, der in der Ewigkeit wie so ein kleiner Diamant rumstrahlt.
Ja, also wenn das Ding reingeht, dann hast du sofort dein Topspiel des Lebens halt gesehen im Prinzip und dann genau. Top-Moment gehabt. Ich weiß noch, es gab mal ein Spiel 1990 oder 91, da ist Lautern als Tabellenführer nach Hamburg gekommen zu St. Pauli und St. Pauli hat ja tendenziell auch eher mal gegen Abstieg gespielt dann. Und da hat Christian Wolf in der 90. für St. Pauli auch mit einem Distanzschuss das 1-0 gemacht und das ganze Millern-Tor ist auseinandergebrochen. Und das gehört auch weiß ich nicht, 500, 600 Spiele von St. Pauli gesehen, zu einer meiner Top-3-Spiele einfach, weil das einfach so außergewöhnlich damals war.
Genau, also wäre Fahrradkette, der Mann wäre natürlich...
Viererkette wäre
natürlich in die quasi sofort ausgestopft und ins Museum gestellt worden. Aber das ist nicht passiert. Ich finde aber trotzdem, dass man den Moment immer noch mal wieder rausholen kann, weil er so wahnsinnig toll war und auch eigentlich nur Cenk Şahin in der Lage war, auf diese Idee zu kommen. Also nicht zu passen, auf Buchtmann ist ja viel gesagt worden, er hätte auf Buchtmann passen sollen. Ich finde nicht, weil da war noch einer mitgelaufen, die Wahrscheinlichkeit, dass der den Pass abfängt, war jetzt gar nicht so wenig hoch. Ganz abgesehen davon ist jetzt Buchtmann auch nicht der Vollstrecker vor dem Herrn, weder damals gewesen noch heute. Also ich fand die Idee schon mal ziemlich geil und das war eine gute Idee.
Ja, also wie sagt man so schön, Instinktfußballer.
Ja.
Ja, der macht das halt so, ne? Also das ist völlig in Ordnung. Und wenn der nicht abspielt, ist ein Typ Fußballer, der bringt dich oft zur Rage und zur Weißglut und du denkst, was stimmt nicht mit dem? Aber es gibt Momente bei dem, momentan ja nicht, aber wenn er fit wäre, wenn er voll im Saft wäre und so weiter, dass der so ein Spiel halt entscheiden kann, weil er einfach Leute ausdribbeln kann. So, das können die wenigsten heutzutage irgendwie, ne?
Wie heißt denn eigentlich mal noch der Vater von einer schrecklich nette Familie? Ted Bundy, ne? Al Bundy. Ted Bundy war ein anderer. Al Bundy.
Ich glaube, Ted Bundy war ein Massenmörder tatsächlich.
Ted Bundy war ein Massenmörder, der hat auch als Neunjähriger schon kleine Hunde gequält.
Kleine und Dinosaurier unter Wasser gedrückt. Ja, Al Bundy.
Und ich musste.
Der Schuhverkäufer.
Ich musste eben dran denken, dass der in seiner Schuhverkäuferkarriere auch immer wieder erzählt hat von diesem einen Spiel, Footballspiel in der Highschool, wo er den Ball zum Game-Winning-Touchdown hätte fangen können, wenn er ihn denn festgehalten hätte. Und das erinnert mich gerade an die Situation von Cenk Şahin. Wer weiß, wie seine Karriere verlaufen wäre, hätte er dieses Tor geschossen.
Ja, dann wurde er ja auch erstmal ausgeliehen in der Winterpause nach Ingolstadt, die ja da gegen Abstieg gespielt haben, ist jetzt wieder da, spielt keine Rolle. Ich würde mir wünschen natürlich, dass er eine Rolle spielt. Die Frage ist ja sowieso, wer wird in Zukunft Rollen spielen? Wir haben ja einen Football-Kader jetzt mit 34 Spielern. Das ist eine große Aufgabe für einen Trainer, das zu managen, dass irgendwie alle zufrieden sind. Ich hätte jetzt echt gedacht, da würden nochmal bestimmt zwei mindestens verliehen und ein bis zwei verkauft, aber nichts. Wir sind jetzt bei 34. Nun sagt uns die Vergangenheit oder zeigt uns die Vergangenheit letzten Jahre einfach, wir hatten einfach super viele Verletzungen. Okay, wenn man das mit irgendwie einrechnet, dann ist das irgendwie okay. Trotzdem glaube ich, dass das ich hoffe, dass Jost das hinbekommt, weil Unzufriedenheit kann auch eine Mannschaft von außen zerstören tatsächlich, die auf dem Spielfeld steht. Und das darf man halt nicht vergessen, ne?
Ja, da sprichst du eigentlich irgendwie einen guten Punkt an. Ne? Also die, die im letzten Jahr um diese Zeit eine Rolle gespielt haben vor dem Derby, spielen jetzt nicht mehr so richtig eine. Unter anderem, weil sie lange verletzt waren, wie Henk Fehrmann oder Ziere.
Ziere, Henk Fehrmann und Zander sind ja wieder Mannschaftstraining, werden jetzt noch keine Rolle direkt spielen, aber ich tippe mal, dass sie so Mitte Oktober eine Rolle spielen werden, könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht sogar ein bisschen früher. Also Ziere als Innenverteidiger, der kommt nicht mal einfach so von außen rein. Das ist eine Position, die lässt du von Anfang an spielen. Das heißt, der muss erst einmal richtig fit sein. Aber ein Fehrmann, ein Stürmer, kannst du auch von außen halt mal bringen dann in den letzten 10 Minuten in irgendein Spiel. Zum Derby wird das noch kein Ding sein. Und Zander als Rechtsverteidiger, genau die gleiche Geschichte. Das ist auch eine Position, da wirst du nicht einfach eingewechselt. Es sei denn, derjenige verletzt sich, dann schon. Aber da lässt du von Anfang an spielen, ne?
Ja, jetzt hat Jos Luhukay ja sozusagen im positiven Sinne sich diesen Verein sehr unter Spannung gesetzt. Ne? Also vor allem das Spieler-Establishment. Und wir sind ja bei St. Pauli, gerade wenn es um Derbys geht, sind wir ja Weltmeister darin, uns erstmal mit uns selber zu beschäftigen. Das geht uns Fans wahrscheinlich genauso wie der Mannschaft. Nimmst du das auch so wahr, dass Jos Luhukay das geschafft hat, diesen inneren Kern, der ja durchaus nicht in Frage stand, lange Zeit, den auf jeden Fall auf die Prüf- und Streckbank zu legen. Also wenn ich jetzt an Flum und Buchtmann oder leider auch an Sobotta denke, weil von dem hätte ich mir ja die Saison seines Lebens gewünscht, aber dafür muss er ja erstmal spielen, ne?
Das stimmt. Also ja, er tut es sportlich, finde ich. Er bricht da Sachen auf. Ich habe noch nie so viele junge Spieler seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, die da integriert werden. Also,
ja, eigentlich seit Megle Trainer war, ne?
Wahrscheinlich. Also das ist natürlich offensichtlich. Er musste ja auch irgendwas natürlich improvisieren, weil einfach sehr viele verletzt waren, und bringt dann Conte oder zaubert einen Conte hervor, der einfach gleich komplett einschlägt irgendwie, ne? Also wahnsinniger Typ. Bei Finn Ole Becker muss man mal abwarten, zweite Saison, da ist mega viel Potenzial, aber da weiß Jos, das merkt man auch schon, dass er das gewählt einsetzt. Also er wird ihn nicht verheizen, er gibt ihm seine Zeit, und da werden wir noch sicherlich viele spannende Sachen sehen. Und dass dann auch so ein Buchtmann draußen ist, ja, es ist vielleicht, also ich meine, der ist im 8. Jahr da, ne? Und ich weiß, es gibt sehr viele Buchtmann-Fans, auch bei deinen Hörern wahrscheinlich. Und
auch bei unseren Co-Hosts. Also ich bin der Einzige, der da kann Christoph Buchtmann auch gar nichts für. Ich ehrlich gesagt auch nicht, weil der ist mir ja gar nicht unsympathisch, aber ich habe das Problem, dass sich eben alle auf ihn verlassen. Also ich würde es auch eher positiv deuten, ne? Also in dem Moment, wo er auf dem Platz stand, haben sich immer alle auf ihn verlassen, haben gesagt, Christopher Buchtmann wird schon richten, und er hat dann eben nicht gerichtet, und das ist dann natürlich ein Problem, und so ein bisschen trifft das auch für Flum zu, also die Achse Flum, dann kam Knoll dazu, Flum, Knoll, Buchtmann, auf die hat man natürlich gesetzt, und auf die haben sich auch alle anderen verlassen, und als das nicht funktionierte, musste Jos Luhukay die mal ein bisschen aufbrechen und mal unter Spannung setzen.
Ja, ich glaube tatsächlich bei Buchtmann, wie gesagt, er ist im 8. Jahr da, er hat tatsächlich den Absprung so ein bisschen verpasst. Ich glaube, er hätte einfach mal wechseln sollen nach 5-6 Jahren. Dann kann man sagen, man muss ihm das auch zugute halten, dass er geblieben ist, weil das war ja auch Zeiten, wo er hätte gehen können, wo es uns sehr wehgetan hätte tatsächlich. Ja, ja. Aber ich glaube, so, da ist irgendwie so eine Zeit abgelaufen so ein bisschen, und ich glaube, Jos will halt Leute wie Buchtmann und Sobotta halt mit der Nicht-Einsatzzeit auch ein bisschen kitzeln, um sie dann zum richtigen Zeitpunkt bringen zu können. Die Frage ist nur, wie lange sie das mitmachen werden. Also ja. Sobotta hat immer den Anspruch, polnischer Nationalspieler zu sein, eher. Buchtmann auch eher Tendenz Richtung erste Liga. Ja, also mir fehlt da momentan nichts, wenn Buchtmann nicht spielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür hat er einfach, ist er auch in der Form, ja, in den letzten 2-3 Jahren immer nicht konstant gewesen tatsächlich. Und ich freue mich, dass es da mal ein paar Alternativen gibt. Und man sieht halt, dass halt Jos auf so Hochgeschwindigkeitsfußball steht. Und deswegen werden da eher Leute zum Einsatz kommen, die Außenbahnen, die da mega schnell sind. Dann kann man sagen, was macht Buballa da? Aber auch der hat sich irgendwie gefangen. Irgendwas ist mit dem passiert. Der ist ganz anders diese Saison, und das finde ich ganz toll für ihn, weil ich bin ein großer Buballa-Kritiker tatsächlich in der Vergangenheit gewesen. Und das macht er richtig gut und kriegt aber jetzt auch ein bisschen Druck durch Neuzugänge, Laien und so weiter. Also da wird noch einiges passieren und ich glaube, wir werden stetig eine andere Mannschaft auch immer wieder sehen, weil Jost da ganz direkt guckt, wie passt das taktische System mit welchen Spielern. Da wird es nicht diese eine Stammelf geben. Da ist ja, er spielt ein Rotationsprinzip ohne Champions League und Pokal. Okay, Pokal sind wir noch drin, mal gucken.
Stimmt, stimmt. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe ein gutes Gefühl. Ich hab das Gefühl, dass beim Derby was geht. Also ich würde mich sozusagen, also jetzt sofort würde ich ein 3:3 kaufen. Das hätte ich auch gegen Dresden gekauft. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist irgendwie noch ein bisschen mehr drin. Und wir sind ja ein gefühlvoller Podcast. Wir sind ja hier weniger die harten Analytiker. Dafür beneide ich ja deinen Kollegen Tim immer, dass der also diese schönen gestochenen,
du meinst
taktischen Analysen,
die Inhalte, von denen wir alle auch nur die Hälfte verstehen, wenn Tim loslegt. Nee, das ist schon toll, dass Tim da bei uns so eine Ecke beackert, die es vorher gar nicht gab und die höchst interessant ist, die man auch erst erfahren kann, wenn sie mal jemand regelmäßig aufschreibt, und das ist ganz toll, also dass er das macht bei uns.
Ja, genau, also ich lese sie auch wirklich sehr, sehr regelmäßig und gerne und habe zwei Dinge für mich mitgenommen. Das eine, dass ich auch gar keinen Drang dazu habe, das zu verstehen oder zu können, und dass dieser Podcast einfach vom Gefühl und von der Emotion und von der Kultur getragen wird, und dass, wenn ich mir die angucke, gegen den HSV jetzt am nächsten Montag, 20.30 Uhr, was natürlich auch, es ist dunkel, es ist Montag, who the fuck ist Dienstag, ich weiß gar nicht, hast du Dienstag dir freigenommen?
Ich habe da irgendwelche Termine in meinem Kalender stehen, aber ich versuche das irgendwie, ich glaube, ich habe darauf geachtet, dass nichts vor 10 stattfindet oder so, das ist dann schon mal okay,
glaube ich. Ja, das ist schon mal gut. Ich habe mir einen halben Tag freigenommen, weil ich irgendwie habe ich so eine Ahnung, dass das irgendwie ein ganz besonderer Tag wird.
Achso, natürlich, klar. Sollte da irgendwas gehen, dann ist das natürlich, dann gehen wir nicht nach Hause, ist ja klar. Also dann.
Dann gehen wir schon nach Hause, aber dann wird's hell vielleicht.
Vielleicht, ja.
Ja. So. Oder wir fallen wieder in dieses komische Paralleluniversum. Da ist, das muss mal irgendein Metaphysiker bitte untersuchen. Hinten in der Weinbar, da gibt's so einen Bereich, da läuft die Zeit anders. Also ich kann mich ein paar Mal schon dran erinnern, da bin ich irgendwann da war es noch hell, irgendwie um 16 Uhr reingegangen und bin morgens um 1 rausgekommen und hatte nicht das Gefühl, da mehrere Stunden verbracht zu haben.
Ja, haben wir uns nicht wann war das, nach Kiel? Nee, irgendwann haben wir die Leute auch getroffen.
Nee, nach Kiel war ich sehr, sehr brav. Da bin ich, glaube ich, gleich nach Hause, obwohl wir gewonnen haben. Ja.
Aber du kamst irgendwann an und hattest, oder war das gegen Fürth, du hattest auf jeden Fall nochmal eingekauft sogar in der Weinbar. Hast Wein für zu Hause mitgenommen oder so, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas. Das stimmt. Da bin ich auf eine, wie man in Strande sagt, auf eine Riesling-Bombe getreten und die ist explodiert in meinem Kopf, und das ist ja auch nicht weiter schlimm. Es ist aber vorauszusehen, dass wenn das Spiel so wird, wie wir das sozusagen in dem Vorgefühl haben, dann kann man durchaus sagen, dann können wir die Nacht zum Tage machen.
Also klar, wir haben ja Vorgefühl, aber wir sprechen das natürlich nicht aus, ne?
Ach so, machen wir nicht?
Nee.
Also ist das so ein bisschen
Jinxen, oder was? Ich nicht. Ich habe da so ein Gefühl, aber ich werde das nicht klar kommunizieren. Das ist nicht angebracht, finde ich.
Ach, findest du nicht? Ich finde schon. Also wenn ich so auf der Tribüne stehe, dann frage ich auch nochmal meinen Bauch und alle Eingeweide drumherum und frage mal ganz kurz, wie seht ihr das? Und dann sage ich das auch. Da habe ich ein ganz mieses Gefühl, um mit Han Solo zu sprechen. Oder ich sage, also heute geht da was.
Also bei mir ist das eher so, wie ich das artikulieren kann, ist, ich habe sehr viel Vertrauen in Jos Luhukay tatsächlich. Und dann gucken wir mal, was das Montag wird.
Aber das geht hier auch so, ne? Also weil das geht mir so und es geht Markus so und es geht Willi so und bei Christian weiß ich noch gar nicht, mit dem haben wir noch schon länger nicht mehr gepodcastet, schon gar nicht über Fußball. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber das ist komisch, weil Ende letzte Saison hatte ich irgendwie noch über diese Entscheidung so ein bisschen, ein bisschen Bauchgrummeln auch. Fand ich irgendwie auch nicht so cool, was da mit Uwe Stöber lief. Aber Das ist jetzt irgendwie anders geworden. Also ich freue mich da auch wirklich drüber und drauf, wie die Jungs spielen unter seiner Anleitung.
Ja, also selbst die Spiele, okay, wir kriegen in Bielefeld in letzter Minute das Gegentor, wir kriegen in Stuttgart in letzter Minute das Gegentor, wir verlieren gegen Greuther Fürth und trotzdem sind diese Spiele von den Werten her, waren das ziemlich gute Spiele, was da gelaufen ist.
Trinken Sie noch eine Cola?
Achso, jetzt ist es rausgekommen. Ja, also ich bin der Cola-Trinker, ich hätte gerne eine Cola, ja.
Eine Cola, ein Budweiser, bitte.
Ja, ausgezeichnet, dankeschön.
Ich bin nämlich heute mit dem Zweirad hier, deswegen 0,0 ist da die Ansage, deswegen gibt es heute Cola.
Ja, da kann man auch ganz böse wegschleddern, ne?
Genau, vor allen Dingen heute, wo das so leicht nieselt, da muss man immer ganz genau aufpassen und seine sieben Sinne beisammen haben.
Ja.
Naja, also selbst die Spiele, die halt verloren wurden oder knapp unentschieden oder so, da die von den Werten her war das richtig gut, was da geliefert wurde. Also worden ist von den Laufleistungen, von den Passquoten. Und da kann man sehr viel Positives rausziehen aus diesen ersten Spielen. Also auch wenn vielleicht einige sagen, naja, aber tabellarisch und so, ja, fuck you. Also das ist ja nicht alles.
Nee, vor allem, also so habe ich, also ich habe ja die Entscheidung von dem Präsidium und vor allem von Oke ja auch durchaus kritisiert. Ich halte das auch nach wie vor für ein Risiko, das so zu machen. Aber mir war schon klar, dass das ist jetzt nicht aus Versehen so gemacht worden, ne? Also dass nee. Das Luhukay so ist, wie er ist, hat
die
man
auch immer gewusst. Die haben sich extra einen bestimmten Typus Trainer gesucht. Das ist ein Typus, der jetzt im St. Pauli-Universum oder auch in sehr vielen anderen Fußball-Fan-Universen nicht so hoch anerkannt ist. Aber ja, also er bricht da Sachen auf, da hast du vorhin schon ganz recht gehabt. Und hier Sachen mal wieder aufzubrechen, das tut dem Ganzen hier ganz gut und dem Umfeld auch, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Da ist ja auch vieles aufgebrochen. Also wo wir jetzt beim letzten Derby gesehen haben. Ich habe jetzt dieses Derby das Gefühl, und das kann ich auch belegen, wenn ich mir zum Beispiel den ganzen Boulevard angucke. Jetzt braucht man nicht sozusagen den blutigsten mit den vier Buchstaben. Ach ja, der andere hat ja auch vier Buchstaben. Also wenn ich mir den Mopo zum Beispiel angucke, das Abendblatt, dann wenn ich mir so die Artikulationen von auch beiden Fanszenen, zumindest die öffentliche oder halböffentliche Instagram-Kommunikation zum Beispiel angucke, wenn ich mir das Gefrotzel mit meinen HSV-Kumpis anhöre, dann ist eigentlich nicht zu merken, dass das nur noch 6 Tage bis zum Derby sind, sondern das ist alles irgendwie sehr ruhig in der Stadt.
Ja, hat sich ein bisschen abgenutzt, ne? Wir hatten mal wieder Derbys jetzt in der letzten Saison, das war für alle aufregend und ich habe das Gefühl, ja, das ist ein bisschen weniger gekocht, muss man natürlich gucken, da ist noch ein langes Wochenende dazwischen, wo ich hoffe, dass auch alles entspannt bleibt, aber natürlich kann da noch einiges passieren. Aber so generell mit meinem Umfeld, ja, ich habe gestern mal in einer Gruppe, die überwiegend von HSV-Fans dominiert wird, auf WhatsApp gesagt, ach übrigens Derby-Woche, ne, geschrieben, damit dann auch mal klar ist, was hier eigentlich los ist. Und ja. Dann, ach ja, genau. Also, wenn das ein Indikator ist, die Reaktion darauf, dann ist es nicht so, wird es nicht so hochgekocht gerade wahrscheinlich, ne?
Was ja auf der anderen Seite auch ein bisschen schade ist, ne? Also dieses Interview vor dem Derby zwischen Oke und wer ist der andere noch? Na. Horst Janssen hätte ich was. Sag mal, heute bin ich aber mit den Vornamen, denke ich ja völlig falsch.
Horst Uwe Seeler, nee, wer war denn das?
Na, Herr Janssen, wie heißt er denn mit Vornamen?
Achso, hier, komm ja auch gerade nicht drauf.
Carsten Janssen. Der arme Mensch, der kann nichts dafür, dass ich seinen Vornamen vergesse. Ich habe heute Vornamologie. Ich habe jetzt Al Bundy mit Ted Bundy verwechselt. Jetzt habe ich Karl-Heinz Janssen mit Horst Janssen verwechselt. Aber auf jeden Fall gab es, da kann ich mich dran erinnern, ein lustiges Interview am Hafen, wo Marcel Janssen, Präsident des HSV e.V.,
genau, von der Tischtennissparte, Handballsparte.
Gegen den wir ja gar nicht spielen, lustigerweise. Genau. Da gab es irgendwie ein sehr launiges Interview und da steht zu befürchten, dass es diese launigen Interviews nicht mehr gibt, was ich so ein bisschen schade finde. Denn vor dem letzten Derby fand ich eigentlich die ganzen Aussagen, die Oke getätigt hat, habe ich mich sehr darüber gefreut. Also zum Beispiel das eine, die Geschichte, dass man sich nicht aufregt oder dass irgendwie ein bisschen Pyro dazugehört. Und dann im Nachhinein zu sagen, ja gut, das war jetzt irgendwie ein bisschen too much. Aber eigentlich fand ich das schon okay, das zu sagen. Und sowas werden wir jetzt natürlich vor diesem Derby nicht mehr hören. Ne?
Ja, ich glaube, Oke hat sich da so ein bisschen selbst die Finger tatsächlich verbrannt. Wenn du dann so eine Leistung bringst und so weiter, dann ist das, ja, ist dann im Nachhinein unglücklich, ne?
Ja, genau. Also dann gehen wir es lieber ruhiger an. Schmeißen keine Spruchbänder aus dem Fenster, sondern
irgendwelche irgendwelche Leute werden da natürlich wieder medial in Erscheinung treten, die, ja, der eine von St. Pauli, der andere vom HSV, das wird nicht ausbleiben. Ich bin mal gespannt, wer das sein wird irgendwie. Da wird es bestimmt wieder irgendwelche Doppelinterviews geben. Das hat ja irgendwie, weiß ich nicht, jede Tageszeitung in Hamburg irgendwie gemacht und das wird es sicherlich auch wieder geben. Tipp mal so Richtung Donnerstag, Freitag, vielleicht sogar Montag erst, keine Ahnung. Nee, Freitag.
Ich würde mal tippen auf André Gohlke oder sowas. Also die Telefonliste von Butje Rosenfeld ist ja auch nicht moderner geworden.
Die ist 90 stehen geblieben, so ein bisschen. Ja, ne? Also da ist auf jeden Fall Alexander groß im Rennen und André Gohlke vielleicht.
Ne? Am schönsten fand ich, als er Dieter Schatzschneider interviewt hat. Ich glaube, es ging auch um irgendeine Pyro-Geschichte beim FC St. Pauli, wo ich dachte, Dieter Schatzschneider, was?
Ja, aber weißt du nicht, dass er
gar keinen mehr gefunden.
Dass er dafür die quasi Referenz ist, er kennt sich doch aus. Genauso wie sich Gunter Apilz immer in allen Fan-Sachen auskennt, das ist doch so.
Achso, Dieter Schatzschneider ist quasi der geborene Experte zum Thema Pyro.
Und der ist doch mal bei Nico und Trittau vorbeigefahren. Und da, wo die Feuerwerkskörper gemacht werden, deswegen hat er da die Kompetenz.
Dann bin ich ja auch Experte für Pyro, weil ich fahre auf dem Weg nach Strande, fahre ich immer an so einem Werk vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wie die da heißen.
Ja, aber die
machen auch Silvesterfeuerwerk.
Dann bist du auch Experte.
Und ich weiß auch, ich habe auch den hier, wie heißt der, kleiner Knallschein oder so, hat das Ding, damit du irgendwie wenn du in Seenot bist, auch eine Rakete abschießen kannst.
Ja.
Habe ich auch.
Ja, siehst du.
Dann bin ich auch Experte.
Hast du so eine Pistole, so eine Signalfeuerpistole?
Nee, ich wollte immer, die war mir nur zu teuer und auch die Munition ist zu teuer. Früher hatten wir mal auf dem Schiff meines Vaters und da gibt es auch eine abgefahrene Geschichte im Sinne von, ich war schon mal in Seenot, habe dann auch Mayday gefunkt und so und habe rot geschossen. Und das ist tatsächlich schon ein abgefahrenes Gefühl, wenn dein Motor, also wir dachten, der brannte, denn glücklicherweise brannte nur das Öl auf dem Motor, aber das weiß wir dann nicht. Stehst du da vorne, hast deinen Pass und das bisschen Geld und deine Badehose am Mann und hast diese Kanone und dann schießt du in die Luft und bist in der Nordadria und überall fahren Motorboote mit ADAC-Stander oder dem österreichischen Pendant an dir vorbei und du schießt rot in die Luft und das interessiert niemanden.
Ja, doof gelaufen.
Und dann denkst du, okay, obwohl du eine riesige schwarze, wie die Graf Spee, so muss das ausgesehen haben, wie so eine riesige schwarze Wolke hinter dir herziehst, aber die denken wahrscheinlich, der verbrennt Schweröl oder sowas. Und dann hast du noch eine von diesen langen, roten Dingern und dann denkst du, schieße ich nochmal in die Luft oder schieße ich mal auf einen?
Auf einen, ja, würde ich dann vielleicht...
Das haben wir auch gemacht.
Nicht also, direkt empfehlen, aber vielleicht mal drüber nachdenken.
Ja, haben wir gemacht. Auf, sozusagen auf zwei, die hier entgegenkamen. Der eine fuhr stoisch weiter, der hatte wahrscheinlich Autopilot an und hat sich gerade unten einen Cocktail gemacht oder ein Sandwich. Und der andere, der drehte dann bei und hat uns dann in Anführungsstrichen gerettet.
Ja.
Und so ist das mit den Knallscheinen und dem Dings. Und deswegen habe ich sehr viel Respekt vor Pyro, weil ich weiß, was da für ein Wumms drinnen steckt und was da so für sozusagen für Temperaturen und wie die auch nicht ausgehen. Ne? Du kannst die ans Wasser schmeißen, da brennen die weiter, die Viecher.
Ich habe auch einen Bekannten aus der Schulzeit, dem ist dann halt mal so ein Heuler in der Jeanshose hochgegangen, hat sich das ganze Bein ganz übelst da verbrannt und musste operiert werden und so weiter, sollte man immer Respekt vorhaben, ne? Ist halt Feuer, ganz
ja,
klar.
So. Ja, genau. Also, deswegen finde ich auch, ich habe da eine relativ klare Meinung zu, zum ganzen Thema Pyro. Ich glaube, es gab schon mal einen Pyro-Podcast bei uns, mehrere.
Da ist ja immer ein Thema irgendwie in der Fanszene, wahrscheinlich Top-3-Thema so generell.
Wahrscheinlich,
und
ja.
Ich bin ja übrigens ein großer Pyro-Verfechter tatsächlich. Und
wollte ich gerade fragen, bist du pro Pyro?
Ich bin total pro Pyro, ja, auf jeden Fall.
Ich kann auch ehrlich gesagt ich kann selbst die Jungs, die das sozusagen Derby-Sieg oder Spielabbruch als Motto haben heraushängen lassen, beim letzten Derby, die haben das jetzt zwar grenzwertig benutzt, aber ich würde sagen, so richtig fiese, wie man das ja auch machen kann, siehe Rostock und Konsorten, ist das bei uns noch nie gewesen.
Also man muss dazu auch mal sagen, wenn man einfach mal die letzten Jahre beobachtet, wenn Pyro in der Südkurve zum Beispiel gezündet wird, ist das immer sehr, sehr kontrolliert. Und ja, da sind Leute, die ja, das halten, die wissen, was sie dort tun, und die halten die ordentlich, die lassen sie dann auch fallen und die haben da ein gewisses Gefühl für, und das ist auch abgesprochen. Also da gibt es auch zu dem Thema zwei Sendungen, Monatssendungen bei Millanton, wo Leute von USP da waren, beide erschienen nach den letzten beiden Derbys. Und wenn, ja, da werden nochmal einige Sachen geklärt, nicht alle, kann so ein Format wahrscheinlich auch gar nicht in der Zeit, aber wer sich da mal ein bisschen reinhören will, kann da gerne nochmal in die Monatssendung vom, ja, März müsste das sein, nochmal reinhören.
Ja, ich kann mich da noch gut dran erinnern an die Sendung, weil mir zwei Sachen aufgefallen waren. Das eine, oder das, was mir am wesentlichsten aufgefallen war, war nach dem letzten Derby nämlich auch die Diskrepanz zwischen der Tatsache, dass es eben auch früher schon ja auch energische Auseinandersetzungen zwischen der Südkurve oder auch USP oder auch anderen Gruppen auf der Süd und dem Rest des Stadions gab oder auch dem Rest auf der Süd, Stichwort Blockade. Ich kann mich daran erinnern, dass USP nämlich in eurem Podcast gesagt hat, mit wem sollen wir reden, mit den Heinis, die uns da ausgesungen haben, und selbst wenn wir irgendjemanden finden würden, mit dem wir uns da auseinandersetzen können, wir würden es diesmal gar nicht wollen. Und das hat mich irgendwie sehr beschäftigt lange, muss ich sagen.
Ja, also ich finde es ja sowieso ein Phänomen heutzutage, dass irgendwie jeder von jedem, wenn irgendwas ist, eine Stellungnahme verlangt oder wie auch immer. Warum eigentlich? Also das kann ich mir immer noch selbst aussuchen, wann ich wie kommuniziere. Und ja, USP macht sowas halt viel intern, auch mit dem Verein. Und die sagen selbst, warum? Also warum sollen wir hier irgendwie uns zu irgendwelchen Leuten rechtfertigen? Sehe ich auch so. Zumal die sich halt so benehmen, wie sie sich benehmen, irgendwie in anderen Teilen des sozusagen Stadions, und reflektiert halt seine eigenen Fans auspfeifen. Entschuldigung, wo sind wir denn hingekommen? Also das gibt's ja überhaupt nicht. So, also da habe ich eine ganz andere Meinung oder habe ich eine klare Meinung. Sowas kann man machen, aber einfach laut eigene Fans auszupfeifen und da zu eskalieren, wenn jeder mal so eskalieren würde, wenn es um den Support der eigenen Mannschaft geht, dann hätten wir sehr viel gewonnen, glaube ich.
Ja, okay. Ich will das Thema auch jetzt nicht nochmal wieder aufwärmen, weil ich sehe das ein ganz klein bisschen anders. Ich glaube, ich finde, man hätte durchaus das so reflektieren können, dass die meisten, die diese 30, 40, 50 Jungs ausgepfiffen haben und nicht die Süd. Ich kann verstehen, dass das auf der Süd anders wahrgenommen wurde, aber selbst, also danach kann man zumindest auf die Idee kommen, dass das schon differenzierter war. Und das Zweite, was mir damals zu wenig besprochen wurde in der Diskussion, ist, dass man ja gemerkt hat, dass diese 30, 40 irgendwann das Spielabbruch das Ziel war. Und das war aus meiner Wahrnehmung, war das auch die Grundintention dieser Intervention auf der Gegengerade. Also zu sagen, nee, Freunde, wir verlieren hier mit Anstand, hier wird nicht abgebrochen und ihr schmeißt keine Feuerwerkskörper auf den Rasen, damit das abgebrochen wird. Also das war für mich der Moment, und über den hätte ich auch ganz gerne gehabt, dass es da eben diesen Diskurs gibt. Und ja, den hat es eben nicht gegeben, und ich kann tatsächlich verstehen, warum OSP das nicht wollte. Warum vor allem, und das, ich meine, ich gucke da ja überhaupt nicht tief genug rein, aber so viel weiß ich schon, als dass dass das alles sehr viel vielschichtiger ist, als jetzt irgendwie die ganze Süd über einen Kamm zu scheren. Nach dem letzten Derby habe ich aber das nicht nur ich das Gefühl gehabt, sondern ja auch die Jungs, die bei euch zum Podcast zu Gast waren, dass da irgendwie etwas Grundsätzliches kaputt gegangen ist. Und wir hatten ja schon beim Thema Kiel das Gefühl, dass zumindest auf der emotionalen Ebene im Stadion da wieder was zurecht, ja, dass es da so eine Art Versöhnung im Sinne von, wir können ja doch noch, wir können es ja noch, wir können noch ein Spiel gewinnen, vor allem gegen so hässliche Mannschaften wie Kiel.
Ja, also klar, dieser Zerriss zwischen Gegengerade und Südkurve hat sich bis zum Ende der Saison gehalten tatsächlich, hat man auch gemerkt, also es wurde halt auch von Süd aus kein Osame mehr angestimmt, was es nun echt schon seit, weiß ich nicht, 2002, seitdem es USP gibt, die ja irgendwie Konsens ist, dass man das am Anfang des Spiels halt als Wechselgesang anstimmt und da hat man gemerkt
mal,
so.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Nee, das ist, ich weiß gar nicht, ob das sogar noch vielleicht beim letzten Heimspiel in der alten Saison wieder angefangen hat, kannst du jetzt nicht genau sagen, also es gibt es ja wieder tatsächlich und es gibt jetzt wieder Interaktion und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Interaktion wurde sogar ausgelöst von der Gegengerade auf einmal, also die dann anfangen, die Südkurve aufzufordern und das fand ich ganz toll und ich glaube, da haben vielleicht auch einige Leute mal drüber nachgedacht, wie das funktioniert, wenn man einen Fußballverein supportet, wie Aki Bosse, T.S. Ullmann sagen würde.
Ja, da passieren merkwürdige Sachen, ne, wenn man das macht. Da, genau. Da kriegt ein Mario Conte, ich mache das jetzt heute absichtlich, ich mache jetzt keinen Vornamen mehr richtig. Also da sozusagen, da wird ein Mario Conte getragen durch den ganzen Konter, obwohl er schon 5-10 Sprints hingelegt hat in dem ganzen Spiel.
Was hatte der bitte für Wadenkrämpfe und warum hat ihn Jos nicht ausgewechselt irgendwann? Er wollte, glaube ich, er wollte ihm diesen Moment geben, quasi durch diese Krämpfe durchzugehen, weil es einfach sau anstrengend war, aber er hat ihn nicht ausgewechselt. Also eigentlich hätte er ihn schon viel früher runternehmen müssen. Aber nee, er wollte, weiß ich nicht, ich glaube, er hatte das Gefühl, wenn er hier ein großer Spieler werden will, dann muss er da jetzt einfach mal durch. Fand ich super irgendwie. Das war ja wirklich ein Spiel, wo viele mit Krämpfen zu tun hatten nachher halt, ne? Auf beiden Seiten.
Ja, und davon redet man doch auch im Nachhinein. Wenn ich so Interviews mit Lelle gehört habe, wenn es da um die Pokalsaison gab, dann redet er auch immer von Krämpfen. Und wenn ich hier Kollege, guck mal, jetzt fällt mir nicht nur der Vorname, sondern der Nachname. Jetzt fällt mir der Vorname ein, nämlich Felgen, also wenn ich Felgen gerade sehe, der mir von seinem Lieblingstor in seiner ganzen Karriere, was lustigerweise auch mein Lieblingstor ist, das 3:1 gegen Hoffenheim, wie er da, wo er auch nicht mehr weiß, wo er die Knöllchen und Körnchen noch hergekriegt hat, diesen da an der Seite rund längs zu laufen und das Tor zu schießen. Denn haben natürlich auch alle Heldengeschichten auch immer auch mit Verausgabung zu tun. Ne?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, vor allem bei uns.
Also wie gesagt, Jos lässt ja diesen Hochgeschwindigkeitsfußball irgendwie spielen und dann, das geht immer noch mal mehr rein in den Körper. Dann hatten wir diese heißen Temperaturen und so weiter. Jo. Aber
ach ja, da war ja noch Sommer.
Genau, aber auch in Spielen holt man sich Substanz, also nicht nur im Training, ne? Auch in Spielen. So, also für die weitere Saison macht man da natürlich, betreibt man da quasi Aufbau, Ausdauer, Kondition und so weiter.
Ne? Ja. Du bist beim Derby auf jeden Fall da. Du stehst noch mal in der ehemaligen Singing Area oben, wo man nicht sitzt, sondern steht.
Ja,
da bist du, ne?
Opa erzählt vom Krieg, Singing Area, genau.
Genau, also, beim Kollegen Anaka und wer da alles sonst noch so vor
sich steht. Da sind viele, viele illustre Menschen. Neben mir sind die St. Pauli-Skinheads im Block 1 und ich bin so auf der Grenze Block 1, Block 2, wo noch gestanden wird an den Sitzplätzen und wo das dann so langsam ausläuft, dass die Leute dann wieder sitzen. Aber da ist halt Konsens. Bis zu dieser Stelle wird gestanden und da hat auch keiner was dagegen. Und das ist halt auch gut so. Ich freue mich immer drüber, dass ich stehen kann. Ich kann halt Fußball im Sitzen auch nicht ertragen. Freue mich aber darüber, einen festen Platz zu haben, wo ich immer einen Anlaufpunkt habe, wo ich auch alle kenne und mich dann nicht irgendwie um Plätze streiten zu müssen. Das finde ich sehr angenehm.
Ja, das mache ich ja ganz anders, also schon seit langem ganz anders. Also ich hatte ja die Jahre, in denen ich jetzt auf der Gegengerade war, was ja auch beinahe 10 Jahre waren, oder? Ist egal, auf jeden Fall war es sehr lange. Da bin ich ja freundlicherweise adoptiert worden von den fatalistischen Optimisten, die eigentlich knarzige Pessimisten heißen oder unkende Pessimisten heißen sollen, weil viel Optimismus ist ja nicht mehr übrig und fatalistisch sind die eigentlich auch nicht. Aber sie sind total nett und stehen sozusagen quasi genau in der Mitte unter dem Support-Block gegen gerade. Also die haben mich jahrelang aufgenommen. Lustigerweise hat mich Christoph vom 1910-Museum da vorgestellt und da abgestellt eigentlich und war seitdem nie wieder gesehen. Also der hat ja so viel um die Ohren mit seinem Museum und der Politik, die er dazu machen muss, dass er gar nicht mehr normal supporten kann. Und da bin ich untergekommen, bin aber auch auf der Gegengrade gerne mal meandert. Also auch mal nach vom Spielfeld aus gesehen nach ganz links oben zur Nord, wo du tatsächlich durchaus an guten Tagen, wenn du mal gut drauf bist, zwei oder drei lebenslange Stadionverbote aussprechen kannst über die Sexismen und Rassismen, die da so von sich gegeben werden. Und auch sonst viele Leute hast, die sehr gerne und ausschweifend über ihr Golfhandicap, also jetzt echt Klischee, aber es ist wirklich so, über ihr Golfhandicap und den neuesten Stress-Talk in der Agentur sprechen, aber nicht auf das Spielfeld gucken und die Mannschaft supporten. Also da franzt das so ein bisschen aus. Und lustigerweise hat es mich auch so ein bisschen auf die Nord getrieben, weil ich vielleicht auch kein Zuhause auf der Gegend gerade sonst gefunden habe, wo ich jetzt gesagt hätte, da bringt das so viel Spaß, da muss ich einfach unbedingt immer wieder hin. Sondern wir haben uns bewusst die Nord ausgesucht aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass die Hälfte unseres Podcasts da rumsteht und auch nicht da weg wollte, nämlich Willi und Konsorten. Also unser Fanclub, das Kommando Boys in Brown. Und wir gesagt haben, ja gut, dann gehen wir halt in den Norden. Aber wir haben das auch mit einer Intention gemacht, nämlich die Nordkurve, auf der ich die meiste Zeit meines Fanlebens stand, die nehme ich tatsächlich als doch durchaus noch ein bisschen rougher wahr. Also da ist irgendwie ein bisschen mehr erlaubt als in dem Rest des Stadions, wenn es auch nur Nuancen sind, aber es sind schon echt merkwürdige Typen, die da rumlaufen. Da brauche ich noch nicht mal irgendwie hier die Hamburger Originale zu nehmen, sondern da gibt es also ganz, ganz viele echte Typen, mit denen man sich auch herrlich auseinandersetzen kann. Und die Nähe zu den Gästen finde ich vor allem, selbst wenn man selbst, also das ganze Stadion und die Nord irgendwie im Support so ein bisschen schwächelt, aber an den Gästen kann man sich, mit denen kann man sich immer irgendwie auseinandersetzen.
Ja. Also ich war selbst ja auch 14 Jahre Nordkurve.
Ach cool, wusste ich gar nicht.
Ja, 14 Jahre, jetzt schon seit 16 Jahren nicht mehr, aber also als Schüler, wie das bei vielen begann, weil es auch tatsächlich die günstigsten Dauerkarten damals waren.
Stimmt, sind es glaube ich immer noch.
Ich erinnere mich an große Dauerkarten, die so groß waren wie, weiß ich nicht, wie Meppen.
Und, ich erinnere mich auch an Meppen.
Die dann 70 Mark gekostet haben, also 17 Spiele für 70 Mark. Und ich erinnere mich noch, als Leute dort in Bäumen gesessen haben und als auch damals noch so Ausläufer der Northside da waren, also eher so schlimme Aspekte der Ende der 80er. Also sowas gab es durchaus auch noch und Leute, die auf ihren Kutten halt Deutschlandfahnen drauf hatten und vielleicht stimmt. Noch andere Sachen und so. Also daran erinnere ich mich auch noch tatsächlich. Und damals war das ja so, damals war das so, dass ja die Gästefans in der Südkurve standen und das dann genau, gegenüber war. Da konnte man sie nicht abarbeiten. Und ich erinnere mich daran, das war als ich das erste Mal nach 14 Jahren auf der Gegengerade, ich hatte dann eine Zeit, wo ich zwei, drei Jahre eine Dauerkarte im Stehplatzbereich hatte, dass man auf einmal das Gefühl hatte, man kann das Spiel ganz anders lesen. Also Nord, die Perspektive, die verzerrt beim Spiel, finde ich. Ich war jetzt nie auf der neuen Nord, aber ich finde, das ist eine ganz andere Perspektive von hinterm Tor. Ne?
Ja, also die Perspektive auf der Nord ist ähnlich wie auf der Süd. Ne? Also du siehst ganz viel, was im letzten Drittel deines Drittels passiert, aber den Rest, den kannst du nur erahnen. Aber ich kann mich auch noch gut daran erinnern, an die Perspektive, die du eigentlich meinst, nämlich wenn du ein bisschen später kamst und dann sozusagen unten, wenn du sozusagen die Drainage, vom, den Rasen, die Drainage und diesen Matsch, diese Matschkuhle dazu rechnest, hast du ja quasi 1,50 Meter unter normal Null gestanden. Das heißt also, wenn du dann auch noch links in der Ecke standst, dann hast du das Spiel nicht gesehen, dann hast du es erahnt, dann hast du da, ich kann mich noch an ein Tor von Asamoah erinnern, da stand ich in der Nord, da habe ich einen schwarzen Unterschenkel gesehen und habe gedacht, okay, das war jetzt ein Tor, wer mag das gewesen sein? Wahrscheinlich Gerard Asamoah, habe mich gefreut und ich weiß noch ganz genau, wie ich dieses Spiel von der Position aus wahrgenommen habe, nämlich nicht visuell, sondern eher mit allen anderen Sinnen.
Ja, also was ich zu der Zeit damals sehr, sehr genossen habe, war es natürlich dann trotzdem, wenn ein Tor von uns in dieses Tor geschossen wurde. Das war nochmal ein ganz anderes Erlebnis als heutzutage, weil das wirklich so, super dicht dran war irgendwie. Ja. Und das war immer ein tolles Gefühl, fand ich so. Ne? Im Gegensatz dazu, wenn ein Tor in der Südkurve gefallen ist, war es schon sehr weit weg. Ne? So.
Ja. Ja, genau. Das ist aber heute noch so. Und du hast eben dieses Ausgeglichene, dass ja auch die Gegend geradeaus, vielleicht ist das ja auch so eine Kulturfrage, also die Perspektive definiert auch so ein bisschen das Sein, ne? Also wenn du das Spielfeld ausgeglichen sehen kannst, nichts richtig direkt nah, aber auch nichts richtig direkt weit weg, dann ist das wahrscheinlich auch eine andere Form von Spielwahrnehmung, als wenn du das tatsächlich zumindest die Hälfte des Spiels direkt vor deiner Nase stattfindet.
Ja.
Und wenn dann auch noch so Fanschaften wie der HSV, Kiel, Dresden, Bochum, jetzt um mal was, auch was Positives zu sagen, oder auch Köln oder solche Leute da sind, 1860 gab es, kann ich mich auch noch daran erinnern, die dich auch wirklich herausfordern, ne? 90 Minuten, wo du da jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt könnte ich mal 5 Minuten Ruhe sein, denkst, ach nee, das geht nicht. Also weil die so laut sind, dass du auch die Süd nicht mehr hörst oder die Gegend gerade schon gar nicht, dann denkst du, okay, da muss ich jetzt ein bisschen was tun.
Ja. Also genau, also liegt ja auch an dem selbst irgendwie was dagegen zu tun. Man kann jetzt nicht nur sagen, irgendwie da machen Leute Singsang, sondern man ist dann selbst, finde ich, aufgefordert, dagegen anzusingen, beziehungsweise dann wenigstens die Leute, die um einen herumstehen, aufzufordern oder zu motivieren, da mitzumachen. Also jeder ist dann irgendwie auch als Fan, finde ich, seines eigenen Glückes Schmied irgendwie, finde ich. Und es gibt dann nicht zu sagen, so die machen das aber so, dann sei doch einfach lauter, so, Punkt.
Ja, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Also da sind wir mal wieder einer Meinung. Wir sind sowieso an gar nicht so vielen Punkten unterschiedlicher Meinung. Das macht natürlich diesen Podcast, wo der ja auch so ein bisschen vom Konflikt lebt, so ein bisschen langweilig heute.
Das ist doch, du hast doch hier den reinsten Flausch-Podcast, also wenn ich da an die...
Das stimmt, wenn Christian dabei ist, dann haben wir, weil der langweilt sich, wenn es keinen Konflikt gibt, der macht dann auch einen. Aber wir haben heute keinen. Wir reden nochmal ganz kurz, wir können auch ganz, ganz ehrlich, wir können jetzt auch ganz gemütlich zum Ende kommen. Mir fällt nämlich zum HSV eigentlich gar nicht mehr so viel ein, außer, dass ich mich freue, dass das Derby ist. Ich freue mich da wirklich drauf. Ich freue mich drauf, dass es eine Montagabend ist. Das Flutlicht ist. Freitagabend hätte ich, glaube ich, besser gefunden. Aber ich habe mich ehrlich gesagt, obwohl das können wir noch kurz diskutieren, ich habe mich tatsächlich gewundert, dass bei dem Bohai, der auch von den Sicherheitsbehörden um dieses Derby gemacht wird, dass die das freiwillig auf den Montag schieben, auf Montagabend.
Ja, weißt du, wie das gekommen ist?
Ja, ich glaube, es gibt eine Veranstaltung vorher, wo alle Kräfte gebunden sind.
Ja, genau.
Die Cruise Days, oder?
Ja, ist das, war das schon oder ist das jetzt?
Also ich weiß nicht, sowas wie die Cruise Days. Ich glaube, also, es sind sogar die Cruise Days.
Ja, ich glaube auch, dass es das ist. Und das war auf jeden Fall die Begründung dafür, zu sagen, die hätten nicht genügend Einsatzkräfte, deswegen müssen sie es auf den Montag machen. Und ja, also ich freue mich generell, dass es erstmal ein Abendspiel ist, dass wir ein Derby haben. Das war jetzt auch nicht selbstverständlich, dass wir die zweite Saison zwei Derbys haben, muss man mal sehen, das weil stimmt. Das sah lange Zeit in der letzten Saison anders aus. Ich finde es schön, dass wir denen auch nochmal im zweiten Jahr auf den Keks gehen können unter Umständen. Und man muss auch mal dazu sagen, also so ein Spiel, wir haben A, die Chance, irgendwie wieder Stadtmeister zu werden. Und wenn du so ein Spiel gewinnst, dann ist das einfach, das ist ein Highlight in deiner Fankarriere. Hört sich komisch an, also in deiner Zeit als Fan. Und diese Möglichkeit gibt es einfach. Und umso schöner, dass der HSV irgendwie da mit einem komplett neuen Kader, mit einem sehr, sehr guten Kader, muss man einfach mal so sagen. Also da ist jeder aus seiner Position herausragend und haben mit Hacking einen super Trainer. Dass die jetzt herkommen und das ist diesmal klar verteilt irgendwie, die Rollen. Und genau da, hatte ich ja vorhin schon gesagt, so darauf freue ich mich irgendwie auch.
Ich muss unbedingt dran denken, noch mit meinem Arzt zu wetten. Das habe ich nämlich damals getan, bevor wir 1-0 beim HSV gewonnen haben. Da habe ich ihn angerufen wegen irgendwas, was gar nicht mehr was.
Wegen deiner Cholesterinwerte.
wegen meiner Altersbeschwerden, die man ja als gerontophiler Mensch und St. Pauli-Fan jetzt auch langsam alle bekommt. Und dann fiel mir irgendwann am Ende auf, dass er ja HSV-Fan ist. Und habe ich gesagt, sag mal, was tippst du eigentlich? Und wollte, wollen wir nicht wetten um eine Kasse Bier? Ich habe gesagt, ja, okay. Ich super wette Arzt. 1-0 für St. Pauli. Und als ich das gesagt habe, habe ich gedacht, boah, das ist scheiße, hat er den Kasten Bier gewonnen. Oh. Aber war nicht so. War Arschlecken. Ich kriege den übrigens immer noch einer. Fällt mir übrigens gerade auf. Ich muss ihn nochmal wieder anrufen. Muss ich ja auch, weil wenn ich mit ihm wette, dann gewinnen wir. Daran wollte ich mich selber erinnern.
Okay, dann ruf ihn doch bitte morgen einmal an.
Ja, ich werde ihn morgen mal anrufen. Dann so, Brane, wir müssen wetten. Mal den gewonnenen Kasten Bier und noch einen und dann.
Den verdoppeln. Dann muss er den auch mal vorbeischicken. Dann die beiden.
Die beiden, genau. Du hast eben gesagt, du unkst nicht und du jinkst nicht. Aber irgendwie können wir diesen Podcast nicht loslassen ohne jetzt.
Oh, nee, oh, komm.
Doch, einen kleinen Tipp.
Guck ich mach das ja schon selbst bei Millern-Ton eigentlich fast nie. Es sei denn, ich bin in so einer komischen Laune irgendwie.
Hier liegen 4 gebrauchte Batterien, weil wir heute nämlich einen gebrauchten Batterien-Podcast haben. Und jetzt kannst du, ich sag's auch nicht weiter, aber du könntest mir jetzt zeigen, wie viele Tore der HSV schießt und wie viel St. Pauli. Ich sag's auch nicht.
So, das ist der HSV und das sind wir.
Oh, alles klar. Also, Michi Hein ist Realist. Also, der Tipp ist jetzt, also mit dem könntest du, mit dem könntest du zu Topwetten 2000 oder wie unser ja, aber Sponsor
heißt. Eigentlich mache ich das genau richtig. Guck mal, ich kann hinterher sagen, wenn das so kommt, wie ich es gerade gelegt habe, guck mal, war ja klar, ich habe Ahnung von Fußball. Ja. Wenn es aber anders kommt, habe ich einfach.
Dann ist das auch scheißegal, was du heute gesagt hast, ist auch wieder wahr.
Genau, eine super geile Woche vor mir oder zumindest eine super geile Nacht Montag.
Aber das Gleiche gilt für mich auch. Ich kann sozusagen jetzt im Moment kann ich meinem Tipp freien Lauf lassen. Ich mache das jetzt mal so. Also ich tippe ein 2-2 aus 2 Gründen. Einmal, weil ich tatsächlich nicht glaube, dass wir über 90 Minuten den magischen Zampano auf den Rasen bringen können und dass sie zu gut sind, um nicht dagegenhalten zu können, also der Horst Ferro jetzt. Aber ich glaube, dass es mehr, dass, also 0-0 auf gar keinen Fall, vielleicht auch ein 1-1 oder ein 3-3, aber auf jeden Fall wäre ich mit einem Unentschieden sehr zufrieden, weil was man nämlich nicht vergessen darf, wir dürfen im Grunde genommen gar nicht jetzt Stadtmeister werden. Viel wichtiger ist, dass wir im Frühjahr Stadtmeister werden, weil die dann ja aufsteigen und mindestens die nächsten 5 Jahre sich den ganzen Quatsch von uns immer anhören müssen. Das ist ja viel wichtiger.
Das ist eigentlich viel wichtiger, genau. Und man darf die wichtigen Derby-Siege nicht zu früh in der Saison einfahren.
So sieht's aus. Und das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für diesen wunderschönen Derby-Podcast, Michi. Wir müssen das öfter machen.
Ja, also wir haben ja mittlerweile so ein Commitment anscheinend, dass wir das zu Derbys machen. Das liegt ja jetzt irgendwie an uns und am HSV, wie wir das in Zukunft halten. Ich finde, das sollten wir wirklich so beibehalten und genau uns daran messen, wie ein oder wann ein Derby ist.
Ja, eins haben wir noch.
Das haben wir
im März. Fall. Also jetzt haben wir noch 2 vor uns. Also eigentlich sind wir in einer sehr, sehr schönen Situation.
Du, ein Pokal ist auch noch was möglich, ne?
gegen den HSV.
Das war übrigens bei der Auslosung, das war ganz schön
das war richtig knapp.
Eine knappe Geschichte. Da, ja. da wäre das fast und das. Season.